Erwartungsvolle Blicke, das ist geil. Zum Langhafer. Neue Folge, neues Glück. Ne? Heute an meiner Seite Matze Boron, FLB. Kennen wir schon von der ersten Folge. Aber wir haben heute was Besonderes. Wir haben einfach unseren Stammgast Paul Kriegmeister ausgeladen heute. Ne? Wir haben uns heute jemanden eingeladen. Da muss man sagen, damit stellen wir unter Beweis beim Langhafer. Wir sind nah an der Hörerschaft. Der Mann, der hier auf meiner anderen Seite sitzt, war der Erste, der die erste Folge überhaupt kommentiert hat. Sehr nett, sehr wohlwollend, aber das haben wir uns natürlich gemerkt. Und da haben wir gesagt, heute können wir unter Beweis stellen, wir sind nah dran, wir laden den Mann ein, wir wollen den kennenlernen.
Der kommt an! Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Ich bin Iva! Iva!
Das ist ja schon wieder so eine Frage, die mich nervt.
Ja! Ja!
Es ist mal so üblich, dass die Trainer an der Seitenauslinie durchdrehen.
Zum Langenhafer, der Podcast vom Fußball-Landesverband Brandenburg.
An meiner anderen Seite Alex Brösel, erster Vorsitzender von Rot-Weiß Schönow, erster Kommentarverfasser vom Langenhafer. So schnell jittet, zack, sitzt du neben mir. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, ich freue mich.
Erstmal muss man gratulieren, glaube ich. Ne? Letzte Woche wiedergewählt worden, ist das richtig? Habe ich das richtig
korrekt,
wahrgenommen?
Korrekt.
Und bist du happy, dass du das weitermachen darfst?
Ja. Es gab aber auch keine Alternative.
das
kann
gut.
Ich schon vorwegnehmen. Es ist das Amt, wenn du es einmal hast. Da ist es schon schwierig, einen Nachfolger zu finden.
Das ist wie wie hieß das früher? Schülersprecher oder so, ne? Bei den Elternvertreter. So, wenn du das einmal gemacht hast, warst du drin. Okay.
Ja, wenn du es dann noch gut machst, dann hast du ein Problem. Kommst du nicht mehr raus aus der Nummer.
Nimm uns kurz mit, Rot-Weiß Schönow. Erklär ein bisschen was. Was ist das eigentlich für ein Club?
Ein toller Club. Ein Ortsteilclub, wir sind 977 Mitglieder, wir haben drei unterschiedliche Abteilungen, wir haben den Fußball, der macht die größte Mitgliederanzahl aus mit knapp 600, wir haben Gymnastik, wir haben Volleyball. Ja, also ich würde sagen, klassischer Breitensportverein und so sehen wir uns auch. Mhm. Also bei uns darf jeder, der an unsere Tür klopft, auch mitmachen.
Jetzt hast du erzählt, in den letzten Jahren ist es gut abgegangen bei Schönow, da ist nochmal Zuwachs gewesen. Wie hat sich das so entwickelt bei euch in den letzten Jahren?
Na, wir hatten es jetzt auf der Mitgliederversammlung auch nochmal dargestellt. In den letzten 4 Jahren, also unsere erste Amtszeit, hatten wir knappen Zuwachs von ca. 300 Mitgliedern, was natürlich dem Zuzug einfach bei uns geschuldet ist in der Region Bernau. Und jeder, der sich dort irgendwie niederlässt und vielleicht niemand kennt, der sucht halt Anknüpfungspunkte. Und die schafft man natürlich am ehesten im Verein. Also bei uns, wir bieten eins davon an.
Jetzt müssen wir vorweg auch sagen, Alex ist heute als Vertreter von Rot-Weiß und für sich selber hier. Ne? Also wir haben keinen, der für den Brandenburger Fußball in dem Sinne spricht. Also wenn er heute irgendwas von sich gibt, wo andere Vereinsvertreter sagen, auf keinen Fall, dann teilt uns das auch mit. Wir fangen heute mal an. Wir wollten die Tür ein bisschen aufmachen und sagen, eigentlich ist dieser Tisch auch gut, um FLB und Vereine zusammenzubringen. Und damit fangen wir heute mal an. Ich bin sehr gespannt. Also lasst raus, ne? In beide Richtungen. Hier muss keiner ein Blatt vor den Mund nehmen. Okay. Ich dachte, damit die Stimme ein bisschen sich aufwärmt, fangen wir mit meinen berühmten kleinen Anfangsspielchen an. Und das Ganze heißt, bitte den Satz vervollständigen. Spiel. Und da bin ich bei der ersten schon ganz, ganz gespannt. Also, das ist nämlich, wenn ich Chef vom DFB wäre, würde ich auf jeden Fall Punkt, Punkt, Punkt. Vielleicht fängt Matze mal an.
Häufiger in den Landesverbänden präsent sein.
Oh, siehst du? Sowas hatte ich mir erhofft. Genau, sehr schön. Alex, kannst du da auch was zu sagen?
Ja, ich würde einfach, ja, so ähnlich so wie Matze, ich würde öfter mal aufs Gleis horchen und gucken, was so ein bisschen an der Basis los ist. Und das wäre, glaube ich, eins der Dinge. Also sichtbar sein als DFB. Das, glaube ich, wäre eins der Punkte.
Jetzt bin ich natürlich ganz sicher, wenn Hannes Wolf hier gegenüber sitzen würde oder so, dann würden die sagen, das sind wir doch. Also warum ist das so? Weil ist das Personalmangel, ist das Zeitmangel, ist das Interessenlosigkeit oder sind sie vielleicht präsent und ihr hört nicht zu, wenn sie da sind? Wie sieht das da aus?
Ich habe jetzt erstmal deine Frage in Bezug auf, weil wir gerade über das Vorstandsamt gesprochen haben, also auf der Ebene bewertet. Ich glaube, da sind noch nicht ganz so präsent. Ich glaube, auf sportlich Ebene, und du hast Hannes Wolf angesprochen, da ist es definitiv gegeben. Da ist auch ein guter Austausch da. Da kann ich für uns als Landesverband sprechen, das hat eine absolute Sichtbarkeit. Aber ich glaube, die Ämter drüber könnten es noch intensiver machen.
Was denkst du, warum da so ein bisschen Defizit ist?
Du hast die Frage ja, die Nachfrage schon richtig gestellt. Ich kann nachher letztendlich gar nicht einschätzen, ob so ein Format, ich kann es auch von mir aus sagen, ob diese Formate, die die da vielleicht haben, auch auf Vorstandsebene sowas passiert. Ich glaube, es ist eher wirklich nur im spielerischen Bereich, dass sie mit den Trainern, dass die dann in den einzelnen Landesverbänden unterwegs sind. Aber zum Beispiel so Strukturen, wie es vielleicht im DFB vorgibt, also zu sagen, okay, welche guten Strukturen können wir da haben, was können wir da wie machen, was ist eigentlich bei euch los? Und es nicht nur durch die Vertreter haben, die zum Beispiel, es kommen ja auch Vertreter vom Verband zu uns, und schulen ja dort auch und geben auch nochmal Tipps, was man irgendwie so machen kann. Aber ich glaube, dass man das vielleicht auch von einer anderen Stelle nochmal anders übersetzen kann, also wenn man es nochmal direkt hört von jemandem vor Ort.
Ja, ich finde das insofern ganz interessant, weil ich habe selber mal Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gemacht und häufig ist es ja auch so, dass man oft das Problem, wenn man bietet Formate und Newsletter etc. pp. An und sie werden einfach nicht genutzt. Wäre die Frage, beschäftigt ihr euch öfter mit dem DFB? Also guckt ihr auf die Website, guckt ihr, wie die Entwicklungen dort sind oder so? Oder ist es eigentlich nicht euer Tee?
Ja, am Ende ist er der absolute Dachverband, sodass er medial eine totale Präsenz hat und man ja da die nötigsten Informationen, die uns dann auch tangieren, ja permanent bekommt. Sportlich ist es dann einfach schon ein intensiverer Austausch, was die Talentförderung angeht. Ne? Also da ist es auch, sag ich mal, hat es eine Sichtbarkeit, ne? Man kennt sich, man kann dann über Dinge auch mal vertrauensvoll sprechen, aber die Dinge, die dann die Ebene drüber passieren, Das nimmt man da medial dann wahr und das liegt ja bei uns dann auch in anderen Bereichen, ob es dann Geschäftsführer, Vorstand ist, aber was die Talentförderung direkt betrifft, da hat man schon einen Austausch, da kann man auch Dinge hinterlegen. Da müssen wir einfach, glaube ich, aber auch weiter hartnäckig bleiben, ne? Weil ich glaube, Brandenburg dann einfach noch nicht die Sichtbarkeit hat, wie sie sein müsste.
Gut, wir wollen jetzt auch nicht zu lange über den DFB quatschen, wir wollen über Brandenburg reden. Das Geilste am Fußballbundesland Brandenburg ist für mich... Fängt der Alex mal an.
Dass ich weit reisen darf. Na, also es bedeutet auf der einen Seite natürlich auch tolle Hinfahrten und wenn man siegt, natürlich auch tolle Rückfahrten, ne? Egal wie, ob man jetzt mit den kleinen Kids im Bus zusammensitzt und dorthin fährt oder bei den Erwachsenen da auch mal ein Kaltgetränk dann zu sich nimmt auf der Rückfahrt, ja. Oder vielleicht auch mal Niederlagen bespricht. Also ich muss sagen, gerade da wir so ein Flächenland sind, ich find's total cool, wenn wir Barnim Oberhavel unterwegs sind. Absolut cool. Siehst ein bisschen was auch von dem Bundesland. Das finde ich absolut klasse.
Ja, also würde ich unterstreichen, tolle Sportanlagen wäre mein Lückenfüller. Tatsächlich hängt bei mir im Büro eine Karte von Brandenburg, wo ich so kleine Fähnchen reinstecke mit den Orten, die ich selber schon bespielt habe, ob als Trainer oder als Spieler. Und teilweise kommen Leute ins Büro, fragen mich, was ist das? So, und dann sind die ja verwundert, wie, die Anlage kennst du noch nicht und so. Und dann kommt man halt darüber in Austausch und ich glaube, da könnte ich noch 50 weitere Fähnchen stecken.
So in die Richtung wäre meine Antwort auch gegangen, als ich mir das überlegt habe, was ich euch frage, weil ich finde es auch faszinierend. Also diese weiten Fahrten durch Brandenburg, diese Unterschiedlichkeiten von den Größen der Orte, die Geschichte der Orte, die Sportanlagen bis hin zur Bratwurst oder Bockwurst, die es da gibt, ne, was da so angeboten wird. Also tolles Fußballland kann man nur empfehlen. Ich merke immer wieder, wenn ich woanders über Brandenburg erzähle, dass das sehr wenig gekannt wird. Jetzt ist es ja nicht so, dass wir nach Nordrhein-Westfalen fahren und da groß irgendwie uns die Sportanlagen angucken, ist auch klar. Aber ich finde, Brandenburg ist da vor allen Dingen, was das Landschaftliche und das Bundesland angeht, sehr unterschätzt. Okay, das war mal der Einstieg. Dann kommen wir mal zum eigentlichen Thema heute, nämlich dem Zusammenspiel von Verband und Verein. Mich würde interessieren, ihr wart ja beide Spieler und wann hattet ihr das erste Mal bewusst Kontakt zu einem Fußballverband? Du kommst jetzt ja, Alex, aus Berlin eigentlich, also da wär's dann der BFV wahrscheinlich oder bist dann irgendwann nach Brandenburg gezogen. Babelsberg bei dir, also FLB immer zuständig gewesen. Wann hattet ihr das erste Mal Kontakt zu einem Fußballverband und in welcher Form?
Also bei mir war es im U18-Bereich, als ich dann erstmalig eine Einladung zur Landesauswahl hatte für Brandenburg. Dann sind wir ins Trainingslager gefahren, dann hat man sich ja mit den Dingen beschäftigt, hat dann sich damit auseinandergesetzt, weil es ja dann darum ging, sich aufs DFB-Sichtungsturnier in Duisburg vorzubereiten. Und dann ist das ja eine Sichtungsmaßnahme des DFB und dann war es so irgendwie das erste Mal, wo man direkten Kontakt hatte. Indirekt war es ja dann, wenn du die Spieler der Nationalmannschaft beobachtet hast, unterstützt hast, begleitet hast. WM 2006, so im eigenen Land. Aber direkt betroffen dann durch diese Maßnahme im U18-Bereich.
Also wir lernen an der Stelle, Matze war ja Torwart. Er war kein Fliegenfänger. Ne? Also er hatte da schon auch mit Auswahlmannschaften zu tun und so. Das haben wir bisher noch nicht erwähnt. Muss aber nochmal betont werden, finde ich.
Alex, ist ja auch ein Riese.
Ist ein Riese. Also draußen auf der Straße, man sieht ihn. Ich habe ihn heute Morgen direkt gesehen, als ich zum Studio gedüst bin.
Stimmt.
Alex, wie war es bei dir?
Ich kann mich nicht erinnern, in Berlin Kontakt zum Verband gehabt zu haben. Mhm. Und das kam jetzt wirklich erst auch durch die Arbeit in Schönau.
Ja, die Antwort hatte ich erhofft, ehrlich gesagt. Weil, also ich habe auch, ich komme, habe ich ja schon öfter erzählt, aus dem niedersächsischen Fußball, ne? Und bei uns gab es Hugo Priebe und Henno Prehm. Und das waren die beiden, die über die Kreisauswahlen bestimmt haben. Und das waren auch die einzigen Figuren. Der eine hatte immer so einen Hut auf und der andere eine Brille. Und die standen wie Pat und Patachon bei uns bei den Jugendspielen. Das war meine Verbindung zum Fußballverband. Ansonsten weiß ich gar nichts über den niedersächsischen Fußballverband. Und ich bin jetzt eben auch durch Freunde und Kontakte hier so langsam daran getastet. Und darf ja jetzt eben auch diesen schönen Podcast machen. Und genau deswegen machen wir das ja auch, um sozusagen dieses Verbandswesen, ne, weil eigentlich seid ihr ja für uns alle da, für uns Fußballfreunde, mal so ein bisschen zu öffnen. Ja, interessant. Jetzt haben wir eben bei der DFB-Frage schon so ein bisschen rausgehört, der DFB hat ja auch so eine Art Image, ne? Also so ein bisschen entfernt von der Basis, da ist viel Kohle drin, man sagt öfter, einer der reichsten Verbände der Welt und so. Alex, wenn du das Image des FLB beschreiben müsstest. Jetzt wirklich mal so, wenn ihr abends an der Theke bei Rot-Weiß steht und irgendwie vielleicht über die letzte Fortbildung redet oder über das, was gerade wieder nicht funktioniert. Wie würdest du das mit wenigen Worten umschreiben? Das Image des FLB aus Vereinssicht.
Also ich würde sagen, dass es durchweg ein Positives. Also ich würde es in zwei Kategorien packen. Das erste Mal ist, dass die Jungs, die quasi in Cottbus sitzen oder von Cottbus losgehen, also der Dachverband, und dann natürlich nochmal unseren Kreis so selber, die Jungs, ne? Da haben wir es, muss man jetzt sagen, haben wir durch die Fortbildung, die wir auch vor Ort gemacht haben, die Paul gemacht hat, wir hatten ja auch ein paar Pilotprojekte. Wie funktioniert das? Wie kann man das schulen? Deshalb hat Paul bei uns im Verein natürlich auch irgendwie ein gutes Standing den Tag. Lukas, der war auch mit bei uns, die waren alle total begeistert. Also kann man sagen, was die Jungs, die das im Prinzip vormachen, also wie sie es rüberbringen und so, das ist absolut top aus der Cottbuser Sicht. Und Mario und Dennis, die bei uns für die Weiterbildung zuständig waren und viel mehr, würde ich sagen, also die sind wirklich an der Basis dran und permanent, das hat man auch wirklich den Eindruck, die sind auch wirklich in diesem menschlichen Austausch mit den Leuten auch drin, kontaktieren sich selber, haben ihre WhatsApp-Gruppen. Ich glaube, da würden wir am Tresen würden alle sagen, dufte Typen, weil sie auch dafür also ein Ohr haben, wenn es mal, also was mal nicht klappt. Mhm. Umgekehrt ist ja auch so, wenn irgendwas nicht funktioniert, spiegeln sie es ja auch zurück. Und das finde ich auch wichtig, dass man das auch selber mal zurückgibt und sagt so, okay, hier hätten wir es vielleicht gut, wenn wir das und das machen. Mhm. Das und das würde uns weiterbringen. Weil so eine Trainerzusammenstellung, wenn da 20, 25 Leute bei uns zusammensitzen, da kann der eine mal so und so sehen. Und am Ende, glaube ich, muss die Gruppe funktionieren. Und man muss auf jeden Bedarf versuchen, irgendwie einzugehen. Und das haben die Jungs geschafft. Deshalb würde ich sagen, am Tresen würden alle anstoßen und sagen, yippie, FLB.
Das ist ja Wahnsinn. Also jetzt muss man ganz klar sagen, wir haben Alex nicht eingeladen, damit er den ganzen Morgen hier nur Süßholz raspelt. Ne? Aber man hört schon raus, da gibt's eben auch aus der Fußballvergangenheit so persönliche Kontakte. Und wir haben das letzte Woche in der letzten Folge schon gesagt, für jeden Verein, der irgendwie das jetzt hört und denkt, ey, das wollen wir auch. Warum haben wir denn das noch nicht? Warum war der Küchenmeister noch nicht bei uns? Ne? Da wirklich nochmal die wärmste Empfehlung. Geht auf die Website vom FLB, guckt, wo es Veranstaltungen gibt, wo es Fortbildungen gibt. Ruft da an, schreibt denen, es wird gemacht. Das habt ihr, die Erfahrung habt ihr gemacht. Die kommen wirklich, ne?
Ja, genau. Also, und wenn man denen auch mitgibt, wir sind ja jetzt auch dran, einen neuen Trainerlehrgang zu planen, dann beschäftigen sie sich auch damit, weil wir wollen den zum Beispiel bei uns am Standort immer gerne machen, weil wir die Hürde so niedrig setzen wollen für unsere Trainer. Mhm. Ja, und dann basteln die sich da ihren Kalender zusammen und gucken, wann die das bei uns darstellen können, und dann funktioniert das. Also perfekt. Also die geben dann im Prinzip nicht großartig was vor, sondern sagen, okay, dann wird es gehen, passt es bei euch.
Genau. Das finde ich schon. Ja, habe ich jetzt auch gelernt aus den ersten Folgen, die wir aufgezeichnet haben. Die Wege sind weit, deshalb ist es nicht ganz einfach, alles abzudecken, aber nahbar und wirklich auch auf die Probleme und die Wünsche eingehend, so habe ich bisher die Jungs hier, die hier aufgedribbelt sind, auch empfunden. Jetzt interessiert mich natürlich trotzdem aus Vereinssicht, ne? Also du als erster Vorsitzender, ihr diskutiert Woche für Woche auf dem Platz und so. Gibt es irgendein Thema, was euch total auf den Nägeln brennt, wo ihr so sagt, da muss der FLB mal ran?
Jetzt vielleicht mal bezogen nur auf unseren Verein. Mhm. Also wir haben ja ein Dilemma mit unserem Sportplatz. Also wir sind da quasi nur die Hälfte des Jahres, weil unser Rasenplatz leider kein Flutlicht hat. Mhm. Und dementsprechend sind wir da nicht so. Und jetzt sind wir seit Ewigkeiten, meine Vorgänger haben das schon mit initiiert, und wo wir nicht einen neuen Platz bauen sollen und so. Jetzt steht's fest, es muss dort passieren, sagt die Politik, sagen alle Verantwortlichen aus den Ämtern. Und jetzt sind wir dran, ja, ein B-Plan-Verfahren heißt es jetzt, auf die Beine zu stellen. Mhm. Und dort zum Beispiel dann den Verband mit als Partner zu haben, der nochmal Druck macht über diesen Bereich. Also wir wollen alle irgendwie in Bewegung halten und so. Das wäre, glaube ich, mal so ein Punkt, wo ich sagen würde, okay, da würde ich mir ein bisschen mehr wünschen. Also ich weiß, dass also ich habe das an den Verband schon weitergeleitet. Da sollte der DFB hatte eine Anfrage gestellt, wo in Brandenburg gibt es so Probleme mit solchen Themen. Da ist jetzt bisher jetzt natürlich Stillruht der See. Also da wünscht man sich dann natürlich mal irgendwie eine Rückkopplung, mhm. So dass ich dann noch sagen kann, okay, es geht die und die Schritte, der Verband ist mit dabei und so. Ja, also dieses proaktiv dieses Thema zu begleiten, mhm. ne? Weil ich glaube, wir sind nicht der einzige Verein, der mit den Bedingungen, die sie haben in Brandenburg, wir freuen uns über viele Rasenplätze, aber am Ende des Tages ist es jetzt bei dem Wetter draußen, heute Nacht war glaube ich schon wieder Frost, ist natürlich der Rasen jetzt nicht der beliebteste Untergrund, um Training zu machen oder Spiele am Wochenende. Mhm.
Da gehe ich mal mit dem Blick nach rechts und sage so, Matze, ich kenne ja auch eure Strukturen jetzt ein bisschen und eure Zuständigkeiten und so. Wie könnte man sich das vorstellen? Das müsste dann euer Geschäftsführer machen oder gibt es da irgendeine Abteilung beim FLB, die sagt, ey, wir machen uns auch in Brandenburg für tolle Sportstätten und Neubau von Plätzen stark?
Ja, also würde ich Geschäftsführer oder Präsidiumsebene, dann Vorstandsebene, würde ich dann schon als klarer Ansprechpartner und Repräsentanten dort sehen. Ja, also aus meiner Sicht ist es ja ein grundsätzliches Problem, was Alex angesprochen hat, ne? Also das ist jetzt nicht nur im ländlichen Raum, sondern ich glaube, wir haben das gleiche Thema aktuell in der Landeshauptstadt, dass ja wieder Fördermittel jetzt frei werden, goldener Plan, Sportmilliarde und so weiter. Und ich weiß einfach aus Gemeinden und Regionen, wo Dinge priorisiert werden, die den Sport angehen. Mhm. Und aus der Landeshauptstadt heraus werden nicht diese Signale für den Sport gesendet, weil 10 andere Themen wichtiger sind, für die ich ja auch absolute Verständnis habe, aber dann müsste intern eine Struktur geben, dass dann Dinge parallel laufen. Also aktuell habe ich das Gefühl, dass dann teilweise diese Fördergelder eventuell auch verstreichen könnten, mhm. obwohl die Vereine, ne, und jetzt nehmen wir Schönau als Beispiel, ja alles vorbereiten und nur noch den grünen Daumen brauchen und dann kommen die selber ins Arbeiten, mhm. Aber eine bürokratische Hürde wieder einfach so hochgesetzt wird, ja, und die Wahrnehmung habe ich aus anderen Regionen auch, dass eigentlich nur noch auf grün gesetzt werden müsste, die Vereine sich so strukturiert haben, dass jetzt eine Kunstrasensanierung etc. laufen könnte und dann wieder auf politischer Ebene Bremsklötzer rumliegen.
Also ehrlicherweise, wenn ich noch welche hätte, würde ich mir jetzt die Haare raufen, ne? Weil ich kann es nicht raffen. Also was wird da priorisiert? Sag mir mal ein Beispiel. Also wo, also jetzt nach der Olympiade, alle reden drüber, die Norweger sind so geil, ne? Also da 92% der Kinder sind im Sportverein, bababab und so. Es ist doch offensichtlich, dass deutsche Kids mehr Bewegung brauchen. Was kann da priorisiert sein? Goethe oder was? Oder was ist los? Also du kennst das ein bisschen besser aus Babelsberg. Was wird da priorisiert?
Ja, also ich kann ja nur für Potsdam sprechen. Ich glaube, Potsdam ist halt eine ganz klare Kulturstadt, ne? Wo mhm. einfach immer wieder kulturelle Dinge einfach auch eine Priorität haben. Ja?
Sport ist keine Kultur, würden die in Potsdam sagen.
Ne, ja, also erstmal geht es ja um kulturelle Güter, die immer wieder auch natürlich einen finanziellen hohen Aufwand haben, ne? die priorisiert werden, was ja auch ganz klar in das Stadtbild von Potsdam gehört. So, das ist historisch bedingt, das ist ja auch gut so. Aber aus meiner Sicht müsste ja dann schon danach der Sport kommen. Ja, mhm. Und das kann noch mehrgleisig laufen. Das heißt ja nicht, ich bearbeite das eine Feld, dann das andere.
Es muss, ne,
dass
Matze,
ich jetzt,
es muss.
Dass ich jetzt Sport auf 2 packe und dann fasse ich 10 Jahre wieder nicht an, sondern ich muss ja die interne Struktur so machen, dass diese Bereiche alle parallel laufen. Mhm. Ja, und ich glaube, seitdem ich selbst aktiv war und bis jetzt, also es fehlen immer noch 8 Plätze und 4 Sporthallen. So, und die werden wahrscheinlich in 15 Jahren immer noch so fehlen. Ne?
Das kann man so klar sagen, dass das also von der Anzahl ungefähr.
Es gibt eine Bedarfsplanung, ne? Also das ist ja dann von den entsprechenden Stellen ja auch immer wieder so angefertigt worden und ist ja dann auch immer eine Argumentation in unsere Richtung, ne? Dass das so klar bemessen wurde und wird. Ne? Und da gibt's, wie gesagt, es gibt Vereine, die bringen klare Vorschläge ein, ne? Die erschließen gefühlt selber Räume, ne, dass sie sagen, okay, hier könnten wir jetzt das und das machen, ne? Und dann wird sogar schon zugearbeitet in Plänen. Und selbst dann ist es total langsam.
Stimmt. Ich muss da noch mal kurz bleiben. Genau, du bist ja mittendrin in dem Prozess jetzt. Wie stelle ich mir das vor? Also du arbeitest 8 Stunden am Tag, dann hast du abends dieses Thema, wir brauchen noch einen Platz und dann gehst du in eine Versammlung oder musst du irgendwas schreiben oder wo merkt man, okay, hier stockt's jetzt?
Na, in dem konkreten Prozess ist es jetzt so, was unseren Sportplatz betrifft, dass es ja jetzt in der Verwaltung ist, dann musst du Auslagen machen, also dann musst du dich an gewisse, ich sag mal, an ein Protokoll halten, ne? Mhm. Wie lange muss das ausliegen und so. Und da müssen die sich halt an die Fristen halten, aber die sind wieder angewiesen auf Planer und so weiter, dann haben die Büros nicht genug Planer, die das machen können und so weiter. Also das ist, also diese Strecke ist einfach extrem lang, das ist ja eine Mischung aus Verwaltung,
Recht. Was sind die Büros?
Die Planungsbüros. Okay. Genau, also die Stadt plant ja nicht selbst oder die wenigsten Dinge, weil
also die geben das in Auftrag sozusagen, genau, wie bei einem Landschaftsgartenbau oder so. Also genau, und die haben dann keine Planer und die kriegen dann eine Deadline gesetzt oder was? Also ihr müsst das innerhalb von 3 Monaten bearbeiten.
Genau, so würde ich sagen. Ob das dann klappt oder nicht, ist dann auch wieder, weil der Rücklauf ist, weil, also ich kann das nachvollziehen, in der Verwaltung, das stapelt sich da. Mhm. Also deshalb, das, was Mats gesagt hat, mal priorisieren. Also was ist wichtig? Mhm. Thema Bewegung, ne? Also dieses Thema Auswirkungen auf Gesundheit, einen klaren Kopf, vielleicht wird das Lernen einfacher, Thema Bildung. Also es ist für mich, also das Humankapital ist das Wichtigste, bevor wir hier irgendwie Beton oder irgendwelche anderen Sachen. Aber ich glaube, die wissen aktuell auch gar nicht, wo sie anfangen sollen, ne? Marode Straße, Also es ist eh viel. Ja, aber also tun. Und ich glaube, da wäre es mal ganz gut, wenn man beim Menschen anfängt. Und Sport ist wichtig, egal ob Mannschaftssport, Individualsport, das will ich jetzt gar nicht so sagen, aber guck dir die Schulen an, Turnhallen. Wir sind nun mit Volleyball auch eine Hallensportart. Wir haben auch Kindersport und wollen in die Halle rein, im Winter auch gerne mit den Jungs. Bei uns ist es so, dass wir die G-Jugend und die F-Jugend in der Halle haben. Alle anderen können im Winter nicht in die Halle oder vielleicht einmal am Wochenende oder so. Also es ist einfach zu wenig da. Mhm. Ja, also da ist, und der Nachholbedarf auch in der Stadt Bernau ist gigantisch. Mhm. Gerade heute Morgen mit meinem Jugendleiter mich noch ausgetauscht. Jetzt wollen andere Bernauer Vereine brauchen, weil deren Halle saniert wird, brauchen die Hallenzeiten. Da kommt natürlich der, also normal der Mensch von der Stadt, zu dem wir guten Draht haben und versucht jetzt zu kommunizieren mit den Vereinen, wie können wir irgendwas schieben, wo können wir irgendwie was günstig machen. Weil einfach nichts da ist. Und das ist, glaube ich, so ein Riesenthema.
Und am Ende kommen wir aus dem Kreis ja nicht raus, wenn wir jetzt weiter gute Trainer und Trainerinnen entwickeln, ne, und die befähigen und die sind total heiß und scharf. Wo sollen die wirken? Mhm. Ne? Also am Ende müssen wir ja, wir haben immer Wartelisten bei Spielern und Spielerinnen, ne, was einfach traurig ist. Aber wahrscheinlich haben wir bald auch Wartelisten für Trainer und Trainerinnen.
Mhm. Ja, das machen wir zum Beispiel nicht. Also genau aus dem Ding, weil da werden wir auf jeden Fall, wir müssen diesen, also ein gemeinnütziger Verein, glaube ich, so wie wir, ist dafür da, jeden aufzunehmen, da sagte ich vorhin schon, der an unsere Tür klopft. Also wir werden jetzt nicht anfangen mit Wartelisten, weil es eigentlich Käse ist. Warum soll ich dem Kind, nur weil es jetzt erst hier rauszieht, zum Beispiel mit seinen Eltern oder ich sag, nicht die Gnade der frühen Geburt hatte und jetzt hier da nicht zu uns kommen kann. Also da müssen wir uns eher, ist dann so unser Thema, uns neue Ideen entwickeln, wie können wir auf noch weniger Raum noch bessere Dinge entwickeln, damit die Kinder, und Spaß haben die auch so. Ja.
Jetzt frage ich mich aber, wenn du mit den Entscheidern zusammenstehst, ob jetzt offiziell oder inoffiziell, ne? Du, also es kann ja nicht sein, dass die dich nicht verstehen. Weißt du, das ist ja ein so naheliegendes Thema und ich finde ja immer, wenn man in Berlin an gewissen Sachen scheitert, ey, fair enough, ist Metropole, ist groß, Millionen Menschen und so viele Meinungen, ne? Aber wenn in so kleinen demokratischen Einheiten wie jetzt euer schönes Schönow mit 7000 Einwohnern, weißt du, das ist ja noch relativ übersichtlich, finde ich. Woran hakt es? Ist es wirklich die Bürokratie? Ist es ein Fachkräftemangel? Ist es ein Unverständnis? Oder sind es da auch schon so unterschiedliche Meinungen zu bestimmten Themen?
Na, wir sind ja nur ein Teil der Stadt Bernau. Mhm. Also wir sind nachher letztendlich auf den Apparat, auf die Verwaltung dort angewiesen.
In Bernau
selber, genau. Okay. Und das heißt, unser Ortsvorsteher kann, oder das ist ein beratendes Gremium, die können da nicht so wahnsinnig viel entscheiden, da kommt es nicht. Der Vorteil ist in der Tat, man kennt sich, also natürlich auch auf der Ebene, also wir kennen die Amtsleiter, das ist alles. Aber das hatte ich ja vorhin schon gesagt, die haben halt einen riesen Stapel. Ich kann manchmal verstehen, dass es bei denen auch so ist, wenn der Brösel anruft oder ich bin wieder am Amt, weil ich irgendwas machen will, irgendwas abstimmen will, dann geht's da rein und da raus und der Zettel bleibt liegen. Das ist für mich auch nachvollziehbar, weil die auch nicht wissen, wo vorne und hinten ist. Und die haben sicherlich zu wenig Personal.
Ja, weil das ist ja so eine Sache, die kann man ja dann wirklich relativ schwer ändern, muss man sagen. Also Bürokratie kann man einfacher, kann man schneller machen und so. Wenn aber keine Menschen da sind, die vor allen Dingen auch kompetent sind, der Fußballplatz soll ja auch halten, dann haben wir jetzt auch oft genug gesehen, dass dann irgendwas gebaut wird, was nach 10 Jahren wieder in sich zusammenbröselt. Ja, es ist interessant. Ich muss sagen, also wir müssen aber alle da an einem Strang ziehen und weiter für kämpfen, weil diese Bewegungsgeschichte für Kinder und Jugendliche und auch für Erwachsene und Senioren, also es zieht sich ja durch die ganze Gesellschaft, ich finde halt, also wenn es jetzt um Straßenbau oder Tunnelbau oder Autobahnen geht und so, weißt du, das ist nochmal komplexer, aber ich finde einen Fußballplatz oder eine Turnhalle, das muss, also ich wohne ja in der Nähe vom Jahn-Sportpark, habe ich auch schon öfter erzählt, und dieses Gedödel um diesen Jahn-Sportpark, ja, dass dann irgendwann irgendwelche Käfige für Vögel aufgestellt werden müssen, damit man Flutlichtmast abreißen kann. Also ey, fair enough, man kann unterschiedlicher Meinung sein, aber das ist einfach lächerlich. Die Menschen wollen Sport machen. ne? Und keine Vögelkästen anglotzen. Gut, also lehne ich mich weit mit aus dem Fenster, weiß ich, ist ein großes Thema in unserem Kiez, auch in euren Kiezen. Weil mir war auch klar, dass dieses Thema für zwei Sendungen ausreicht wahrscheinlich und es ist auch toll wäre, wenn wir den Kreis noch erweitern. Wir werden darauf zurückkommen. Ich werde in einem halben Jahr mal fragen, wie es in Schönow ist, wie es in Babelsberg aussieht und ich bin sehr gespannt, ob die Leute die Kurve kriegen, weil wir brauchen Sportplätze und Turnhallen. Wir gehen jetzt aber zum Thema Vereine und Trainerinnen über, weil wir haben gesagt, wir wollen jetzt auch noch mal so ein bisschen was aus dem Maschinenraum des normalen Brandenburger Fußballclubs hören. Und da das Thema Trainerinnen gerade bei euch auch sehr, sehr präsent ist und viel Zeit in Anspruch nimmt, haben wir uns dafür heute mal entschieden, dich da so ein bisschen zu löchern. Und wir fangen mit einer ganz einfachen Frage an. Wie schafft es Rot-Weiß-Schönow, Trainer und Trainerinnen für sich zu gewinnen? Wie macht ihr das?
Wir haben seit Jahren bei uns in der G-Jugend, das ist eine Mama, die hat irgendwann mal mit ihrem Sohn angefangen und ist dort immer drin geblieben. Mhm. Das ist unsere Headhunterin.
Sehr schön.
Eigentlich würde ich jetzt den Namen sagen, aber ich weiß, sie will es nicht. Deshalb lasse ich das raus.
Ach, wirklich? Sie will es
ja,
nicht?
Ja, genau. Ja, die ist ganz zurückhaltend. Also die macht um ihre Rolle kein großes Bomborium.
Das sind die
ist
besten.
Einfach da. Ja. Die ist einfach da, die das Wahnsinn, die liefert. Und die rekrutiert, lokalisiert genau, welche Eltern sind die richtigen und versucht dann über die Begeisterung erstmal die Eltern dort zu wecken, mehr zu machen. Und dann meistens haben sie einen Trainer an der Hand, den Haupttrainer sozusagen, der das dort leitet. Jetzt haben wir dort einen mit Christian Vogt. Christian Podöhler ist er jetzt. Stimmt, der hat den Namen seiner Frau angenommen.
Hat er ja geheiratet.
Hat er ja geheiratet.
Na, sauer Glückwunsch noch.
Genau. Und der ist, glaube ich, also der hat auch eine große Erfahrung. Der war bei, also Fortuna lange, war auch bei Union Trainer. Und der ist auch selber Erzieher. Mhm. Und der leitet jetzt quasi so diesen G-Jugendbereich und setzt im Prinzip, weil er total auf diese Philosophie steht, zu sagen, viel spielen, viele Tore, viele Bälle, begeisterte Kinder. Und das setzt er halt so um. Und so zeigt er im Prinzip auch den Vätern schon von Sekunde eins an, wie Training bei Rot-Weiß-Schönow auszusehen hat in diesem Bereich. Der ist jetzt sozusagen so der Punkt, worum sich dann die neuen Eltern, ja, wie soll ich sagen können, formieren können, mhm, und gucken können, mit welcher Begeisterung sie das machen, dass wenn die in den nächsten Jahrgang reingehen, die Väter dann sozusagen die Mannschaft komplett übernehmen.
Das klingt ja nach einer perfekten Welt bei Rot-Weiß, oder was? Matze, was sagst du dazu?
Also erstmal überragend, Hut ab.
Ja, wa?
Also Hut ab. Und wenn wir einfach die Schablone nehmen würden und auf viele andere Vereine packen würden, dann hätten wir keine Probleme. Also dann könnten wir den WM-Titel, wenn wir wieder auf großer Verband, dann können wir den jedes Jahr für uns einbuchen.
Ich sage dir, deswegen haben wir Alex Brösel eingeladen, ne? Und niemand anderen aus Brandenburg erstmal. Gut, aber wie macht Babelsberg? Das Babelsberg spielt ja jetzt im wahrsten Sinne eine andere Liga. Wie macht ihr das mit
Also erstmal nochmal ergänzend zu den Punkten. Ist erstmal natürlich top, dass es so vom Verein vorgelebt wird, strukturell und vor allem diese Haltung ja kommuniziert wird und die Kultur. Mhm. Ne? Weil dann ist erstmal ein klarer Rahmen gesteckt, in dem kannst du dich ja dann bewegen oder nicht. Also kann ja auch sein, dass jemand sagt, nehmen Fußball, ich muss 7-7 spielen, aber dann ist Rot-Weiß-Schönow nicht deine Umgebung. Und im Idealfall findest du aber gar keine Umgebung mehr, wo du noch 7-7 spielen kannst oder große Spielform. Aber dass dieser Anker, diese Kultur, diese Haltung gesetzt ist, ist überragend. Und dann geht es halt um Personalgewinnung. Ich sag mal, aus Babelsberger Sicht gesprochen, ist ja dann schon ein leistungsorientierter Bereich gewesen. Aber am Ende habe ich auch ein Recruiting gemacht. Ja, also sowohl intern, ne, dass wir halt einfach gucken, okay, Spieler, die jetzt den Bereich verlassen und irgendwie eine lange Verbundenheit zum Verein haben, dass wir da gucken, dass wir da Aufgaben übertragen. Aber teilweise, so wie ich auch Spieler dann aus anderen Mannschaften beobachtet habe, habe ich Trainer auch beobachtet. Mhm. Also dann bin ich losgefahren und habe Trainerscouting gemacht. Ja, und haben mir dann Spieler angeguckt, die natürlich unterschiedliche Charaktere hatten. Ne? Also ich habe bewusst Spieler mehr rausgesucht, wo ich weiß, okay, da werden die heute hoch gewinnen. Da habe ich mir aber Spiele rausgesucht, wo ich weiß, okay, das wird ein knappes Spiel. Und habe den Trainer einfach beobachtet, habe mir versucht, dann darüber ein Bild zu machen. Dann habe ich ein persönliches Gespräch mit dem Trainer geführt. Mhm. Sagen wir das Sozialkompetenz, ne, und irgendwie so Selbstkompetenz, also Neugier, Resilienz, Feedback, Kultur. Wenn ich da eine Offenheit gespürt habe, dann sage ich, okay, dann möchte ich den Trainer entwickeln. Weil inhaltlich, den Baustein kannst du immer noch bekommen. Aber diese eigenen Eigenschaften und Sozialkompetenz, da brauchst du schon ein gutes Grundgerüst. Mhm. Und dann haben sich viele Trainer darauf eingelassen und hatten dann Bock, an ihrer eigenen Entwicklung zu arbeiten.
Cool. Wäre auch bei euch die nächste Frage, worauf achtet ihr, wenn ihr euch jetzt, also wenn eure Headhunterin da was entdeckt hat? Wie wählt ihr dann Trainer und Trainerinnen aus? Wie funktioniert das genau?
Na, erstmal ist es ja so, dass du es, also es ist ja nicht so einfach, den Eltern dann zu erklären, übrigens, dass der Trainer der Jungs aus diesem Raum hier kommt. Mhm. So, dass du das denen sagst. Ansonsten, weil wir können sie uns halt nicht backen. Ne? Mhm. So, weil dieses Thema Recruiting und so, also außerhalb des Vereins, daran will ich noch gar nicht denken, das kann man mal machen, wenn man erstmal seine eigene Wiese so richtig ein bisschen beackert hat und guckt, was da für Potenziale schlummern. Ja, also wenn die Eltern dann im Prinzip da sind, geht es im Prinzip dann nachher ja dahin, die zu befähigen. Also wenn sie erstmal gute Typen sind, also prinzipiell sind sie erstmal da, weil sie scheinbar Spaß am Sport haben und ihr Kind lieben, dann dazu zu sorgen, dass sie in der Zukunft auch Bock haben, sich mit mehreren Kindern zu beschäftigen und das Ganze strukturiert. Und da sind dann natürlich so eine Punkte, dass wir da jetzt sofort, und das ist auch Frankise, unser Jugendleiter, sind wir hinterher, dass wir wirklich gucken, dass die Trainer schnellstmöglich in eine Qualifizierung kommen. Mhm, also cool. Nicht neben dem, dass sie sehen im Training, wie macht man das, geht es vor allen Dingen auch dann darum zu sagen, okay, welche theoretischen Grundlagen stecken denn dahinter? Also warum soll man sich viel bewegen? Ne? Warum soll das Kind immer einen Ball haben und so weiter? Mhm. Das muss natürlich auch so ein bisschen verankert werden, weil viele sind genau auf der Schiene, 7-7, Großtor, feuerfrei, warm machen ohne Ball, ja. Du hast letztes Mal, du hast in Folge 2 so hast du, glaube ich, 30 ja, aufgeteilt.
Genau. Absolut.
Ja, genau. Und davon sind wir nun wirklich mittlerweile weit weg. Wir haben bei den G-Union, da haben wir mittlerweile 60 Minuten Training nur noch. Mhm. Und dann aber wirklich Vollgas nur noch spielen, weil die Wahrscheinlichkeit da am höchsten ist, dass die, auch wenn wir draußen trainieren, dass die da nicht anfangen, Blumen zu pflücken und wirklich der Reiz noch ausreicht, um, sag ich, 60 Minuten durchzuhalten.
Und die das ist ein weiteres Argument übrigens für Kurzrasenplätze, ne? Dass du nicht, keine Blumen mehr pflücken kannst.
Okay, das ist aber das ist gut. Ja. Das ist neben dem Witterungsbedingungen Winter der eins, dann der zweite.
Also. Und die 60 Minuten sprechen wieder für Platzmangel und so, ne? Da kann man einfach das Wenige, was man an Platz hat, kann man besser nutzen. Also viele Klappen geschlagen. Welche Probleme habt ihr vor allen Dingen bei, also gibt es zu wenig Trainer? Fangen wir mal so rum.
Ja. Ja, na klar. Also das ist so. Also wir könnten da kann wesentlich mehr kommen. Wir entwickeln gerade da auch so ein paar Themen, wie wir es schaffen, unsere eigene Jugend dafür so ein bisschen zu begeistern. Ich gehe nächstes Jahr ja auch selber nochmal ins Traineramt rein.
Quatsch.
Und, ja, muss ich.
Das geben wir heute bekannt. Was wirst du tun?
Mein Jugendleiter weiß es schon. Es geht halt darum, dass, also wir wollen pilotieren, wie es funktioniert, wenn man die Kinder aus dem eigenen Verein, C-Jugend, B-Jugend, wenn man die mit in die G-Jugend mit reinnimmt, als Feldbetreuer zu guckt, mal herauskristallisiert, wer hat Lust auf sowas. Ich nenne es jetzt mal wie, man muss Vereinsstunden leisten, sozusagen 10 Stunden im Jahr, in dem man C-Jugend ist, alter Jahrgang. Mhm. So, und dann können die sich da eintragen und dass man das Training absichern kann und dann guckt und vielleicht dort so ein bisschen lokalisiert, okay, wer hat Bock drauf, wem kann man da so ein bisschen vielleicht in Zukunft mehr zutrauen, ansprechen, diese Themen zu machen. Und wenn ich, also mein Kleiner ist jetzt quasi nächstes Jahr zweites Mal G-Jugend, und da habe ich gesagt, okay, wenn ich dabei bin, dann können wir es pilotieren, weil dann habe ich die auch alle unter meiner Fuchtel. Und dann kann ich gucken, ob das funktioniert. Wo sind da Hürden? Was müssen wir vielleicht besser machen, um dann vielleicht in Zukunft ja das zum dauerhaften Thema zu machen.
Wahnsinn, habt ihr das bei einer Fortbildung vom FLB erarbeitet? Oder das wirkt ja alles so extrem modern bei euch.
Nee, also du machst dir halt einen Kopf, und zwar viel. Und da musst du halt gucken, du kannst dir nicht backen. Und es gibt halt Jahrgänge, da hast du halt keine Väter. Also vielleicht manche aus Lust und manche, weil du einfach sagst, wäre jetzt nicht mein Favorit. So, das kann es ja so sein. Und dann haben wir halt überlegt, okay, wie kriegen wir das dauerhaft hin? Weil wir sehen es bei uns im Feriencamp, da machen unsere Teenager, unsere Jugendlichen, ich glaube, die sind jetzt alle, ich glaube, es ist keiner älter als 22. Mhm. Wir haben jetzt wieder im Feriencamp 55 Kinder, da sind ausschließlich Trainer aus unserem Verein, die selber bei uns gespielt haben, teilweise, also die Jugend bei uns gespielt haben, entweder noch Jugend sind oder bei uns in der zweiten, dritten Männer spielen. Ja, also von Schönohr und für Schönohr. Und die haben auch mal so angefangen. Und warum soll das nicht so?
Ja, toll. Also wäre auch die nächste Frage gewesen, ist ja auch, was die Altersstruktur des Clubs angeht, ganz wichtig, ne? Dass man jetzt nicht nur im Teich der Eltern fischt und da die ganzen alten Jungs wie mich dann so aktiviert oder so, sondern einfach auch sagt, okay, wir brauchen hier junge Leute, die auch mit viel Kraft, auch dieser Faktor Zeit natürlich, haben wir schon besprochen, ne? Ist auch nicht ganz unwichtig. Machen sie gut, oder, Matze?
Ja, absolut. Also was ja nochmal deutlich wird, ne, dass du immer eine Säule brauchst, die ja Dinge zusammenführt, also die Fäden. Ne? Jetzt an dem Beispiel ist es ja ähnlich wie ein Mentoring. So, ne? Also, dass die Leute halt befähigst, ist immer der entscheidende Punkt, dass sie kompetent werden, dass sie sicher werden im Wirken und dass du dann guckst, wie zuverlässig sind sie, ne? Wie beständig, wie motiviert. Und dass du dann wieder guckst, wo können die dann zusammengeführt werden, ne? Dass sie vielleicht auch immer als eigene Mannschaft dann wirken können. Aber du brauchst halt immer diese eine Säule aus dem Verein, ne, wo sie einen Ansprechpartner haben, weil ja sonst, und das ist ja auch normal, dass persönliche Befindlichkeiten eine Rolle spielen. So, wenn ein E-Jugendtrainer ist und der D-Jugendtrainer, so, es braucht immer einen Moderator dazwischen. Wenn du das einfach alleine alles laufen lässt, dann sind die Spannungen einfach schon vorprogrammiert, ob das jetzt Breitensport oder Leistungssport ist. Aber wenn du einen hast, der einfach diese Haltung des Vereins klar vorlebt, dieser Moderator ist, ne, derjenige ist, der auch Feedback gibt und einen Austausch gibt, dann ist es total stimmig.
Ich finde, das sind wahnsinnig komplexe Aufgaben, sind das ja, weil es mit ganz vielen Menschen zu tun hat, ganz viele Meinungen, ganz viele Probleme und so, ne? Und ich muss wirklich sagen, ich habe eine große Bewunderung dafür, wenn Leute in solchen Vereinen tätig sind. Jetzt ist meine Frage, Lukas hat das letztes Mal so schön gesagt, so wenn ich auf Trainingsplätze gehe, ich sehe immer öfter gutes Training. Fand ich toll, das mal auch mal zu sagen. Wie ist es, wenn du jetzt mit Leuten, Vereinsvertretern sprichst, hörst du auch immer öfter solche Modelle? Ist das, oder ist Schöne da schon irgendwie ziemlich weit vorne? Was würdest du sagen?
Das klingt auf jeden Fall sehr weit vorne. Gleichzeitig haben wir aber viele von den Vereinen, die so denken und so ambitioniert sind und so strukturiert. Mhm. Die Herausforderung ist halt, dass es viele Vereine sind, die jetzt nicht die höchsten Spielklassen dann bedienen, ob das jetzt im Männerbereich ist oder im Nachwuchs, ne? Also diesen breiten Bereich abdecken. Und dann ist es halt der nächste Step, dass auch die großen Vereine sich dann orientieren in der Region und dass es dann halt gemeinsam passiert. Also dass dann nicht so ein Silo-Denken ist, ne? Wenn wir jetzt die Region oben nehmen, dann ist der FSV dann dort der größte Verein. Glaube hat aber dann in den Bereichen halt Themen. So, und trotzdem gehen dann die talentiertesten Kinder einfach rüber, weil einfach da eine hohe Spielklasse hintersteht, weil dreimal die Woche dann oder einmal die Woche vielleicht noch mehr Training angeboten wird. Dann bist du zwar da in dieser Umgebung, die jetzt auf dem Papier besser ist, aber der Alltag ist es dann nicht, ne, weil es dann nicht so strukturiert ist etc. Und daran krankt's ja dann immer so ein bisschen. Also auf der Ebene und auch aber auch oben im Leistungsbereich. Ja, also ich würde jetzt schon eine Lanze für die Jungs brechen, die in Babelsberg arbeiten. Die machen einen super Job, ja, durch die Bank weg. Aber dann kommen halt Hertha und Union und holen die Kids raus. Ja, und da würde ich sagen, ist auch nicht immer alles Gold, dann was glänzt dort. Und das ist halt aber unser Grundthema, dass es noch mehr gemeinschaftlich passiert und nicht, ja, ich muss den jetzt holen, sonst kriegt den ein anderer. So, das ist einfach ein Thema, was mich sehr nervt und hoffe, dass wir da irgendwie mehr in ein Zusammenarbeiten kommen. Ne? Also dann aus der Region für die Region. So, das ist doch, ne?
Ja, ich finde, also das hatte ich in der ersten Folge auch erzählt, wir haben lange überlegt, dieses Format Podcast hier zu machen, aber alleine das lohnt sich heute schon wieder, finde ich, so eine Geschichten zu hören, weil Alex ist jetzt nicht in der Lage, noch als Botschafter für kleine Vereine durch Brandenburg zu düsen und denen das zu erzählen, auch Tagungen oder sowas wird man da wahrscheinlich eher schwer organisieren können. Ich finde das aber total wertvoll, weil ich fahre seit Jahren auf Fußballplätze, aber was da so unter der Woche passiert, weiß ich natürlich nicht, weil ich raus bin aus Vereinsstrukturen mittlerweile. Und ich finde das super. Es war wirklich schöne, also vor allen Dingen die Headhunterin, die will ich auch kennenlernen. Also auch wenn sie ihren Namen nicht nennen will, die wird hier irgendwann auftauchen, da bin ich ganz sicher.
Da würde ich eine persönliche Wette eingehen, wenn du das schaffst. Das.
Okay, Aufgabe. Mich würde noch interessieren, wenn ihr euch jetzt für jemanden entschieden habt. Also entweder ein junger Nachwuchsmann oder auch ein Vater oder eine Mutter oder so. Gibt's dann, man sagt das ja so modern, so eine Art Onboarding-Prozess? Also Julian Nagelsmann würde dann wahrscheinlich so eine 35-seitige PowerPoint-Präsentation erstmal abballern bei euch in der Kneipe. Wie macht man das, dass man dann so einen neuen Menschen auf Kurs Verein bringt?
Auch das neue Lieblingswort von meinem Jugendleiter.
Was?
Onboarding.
Siehste! Ich habe nicht mit ihm gesprochen vorher.
Und finde ich, ist auch der komplexeste Vorgang, den wir da haben.
Okay.
Nachdem wir den überzeugt haben, das Ganze soweit passt, ist es, glaube ich, der Prozess, wo wir noch nicht ganz optimal sind. Das muss man schon so sagen. Also es geht nachher los von Themen, Thema Erstausstattung, so eine Sachen, da haben wir, glaube ich, noch ein bisschen Geschwindigkeitsdefizit, da was kann man so machen. Aber im Prinzip kriegt der bei uns so einen Trainerleitfaden an die Hand, wo ja alles drinsteht. Also okay. Der ist mittlerweile so groß, der weiß, wo er was machen kann, alles mit verlinkt. Also da hat Frank wirklich eine ganze Batterie an Informationen da reingesteckt. Und wer irgendetwas bei uns im Verein machen möchte, weiß mit dieser Fibel, was er machen kann und wo er es findet.
Er muss lesen, aber es gibt...
Ja, genau, man muss lesen. Und das ist dann halt auch oft das Problem, dass genau das, also das, was du sagst, in der Woche die Themen, die wir mit allen Trainern haben, wir reden ja oft über das Gleiche. Und eigentlich müsste man nur da reingucken. So, aber manchmal ist es einfach Karo einfach, mal schnell eine WhatsApp zu schreiben, bevor ich noch irgendwie was lese oder irgendjemanden anzurufen oder so. Also das ist dann auch noch nicht immer gelebte Praxis, aber genau dieses Thema Onboarding, den Trainer schnell willkommen heißen, schnell in die Abläufe zu integrieren, dass er auch wirklich das machen kann, wofür er nachher letztendlich da ist, auf dem Platz zu stehen und sich mit den Kindern oder im Erwachsenenbereich sich mit den Erwachsenen zu beschäftigen.
Spannend.
Ziel sollte immer sein, dass er sich so schnell wie möglich mit den Menschen befassen kann und nicht dann auch wieder an der Bürokratie scheitert. Wir haben es ähnlich dann gemacht. Also ich habe über ein Cloud-System, wo die dann einfach eine Ordnerstruktur finden, wo die sich dann Dinge selber belesen können, aber auch ganz klar diese Kultur, wenn sie nicht weiterkommen, sollen sie sich melden. Mhm. So, natürlich ruft er dann in der ersten Woche 10 Mal mehr an, aber dann lieber so, als wenn dann im Oktober nochmal eine Frage zum Spielbericht DFB-Net, die ganze Kram ist. So, weil spätestens im Oktober sollte er dann schon mit der Gruppe gut arbeiten können und dass sich dann da aber auch eine Struktur entwickelt, dass natürlich diese, ja, und das sind dann lästigen Aufgaben irgendwie einen Abnehmer findet. Mhm. Das ist dann auch schon nochmal eine nächste Herausforderung für die Vereine. Bei mir war es dann ein bisschen einfacher, weil ich es hauptamtlich dann machen durfte. Ne? Dann konnte ich so diese Themen auch wegnehmen. Aber wenn sie es dahinter verstanden haben, dann kommen sie auch schneller ins Wirken mit den Menschen.
Mhm. Okay. Sag mir mal kurz eine Hausmarke, wie viele Trainer und Trainerinnen habt ihr bei euch bei Schönau so am Laufen? Ungefähr?
Wir hatten es auf der Mitgliederversammlung.
Da sind es eher so 20 oder 60?
Eher Richtung 30, würde ich jetzt schätzen. Mhm. So, dann gibt es ja auch noch viele Mannschaften haben noch ein Riesenbetreuerteam dahinter. Also das ist ja dann auch noch quasi eine Funktion, die man ja dabei auch nicht vergessen darf, damit der Trainer gute Arbeit machen kann, brauchst du ja auch noch mindestens einen Betreuer dahinter oder Betreuerin. Bei uns sind es, glaube ich, fast ausschließlich Damen, die sich dann darum kümmern. Dann, glaube ich, kommen wir so an die 50 Menschen, die sich bei uns ehrenamtlich im Jugendbereich engagieren.
Ich frage das deswegen, weil ich wäre auch immer gerne Trainer gewesen. Bei mir ist es wirklich an der Zeit gescheitert, ne? Und dann sagten, in der ersten Folge habt ihr es, glaube ich, erzählt, es gibt dieses Stichwort Trainieren im Team. Also, dass man nicht mehr sagt, okay, einer macht jetzt die D-Jugend immer und das ist viermal die Woche, weil das ist eine tolle Truppe oder so, sondern man versucht auszutauschen, man versucht ein bisschen Aufgaben abzugeben. Dieses Stichwort, spielt das bei euch eine Rolle im Verein?
Schwierig. Also ich glaube gerade dieses Tauschen, weil es halt oft Väter sind, die sind dann halt an ihre Mannschaften gekoppelt, so ein bisschen, weil ihre Kinder da sind. Und das ist ja nachher eigentlich noch das große Thema, dass wenn deren Kinder irgendwann mal raus sind, also entweder aufs Großfeld gehen oder in den Herrenbereich, dass die dann quasi nicht sagen, so, das war's hier für mich. Mhm. Ich hänge die Trainerjacke vorne hin und gehe. So. Mhm. Und sondern die zu begeistern, in diesem Trainerteam drin zu bleiben und dieses Thema Fußball im Sportverein weiter zu begleiten. Das ist dann wichtig.
Okay, also bei euch ist es nicht auch, dass ihr ab und zu alle Trainerinnen mal zusammenholt, um sozusagen auch einen Erfahrungsaustausch zu machen oder
das,
so?
Das passiert natürlich.
Das passiert.
Ja, natürlich. Trainerversammlungen, das passiert einmal im Monat. Okay. Gibt es feste Termine, dass die sich... Es sind nicht immer alle da, aber es ist halt so ein Riesenthema, dass der Austausch natürlich, sag ich mal, das Fundament davon ist, weil nachher kommt die Frage, was ich davor schon hatte, wie war das nochmal? Aber ich weiß es gar nicht. Naja, genau. Weil dieser Informationsaustausch auch wirklich nur funktioniert, wenn du auch wirklich direkt da bist und permanent. Bist du wieder beim Thema Zeit.
Was kannst du dazu sagen, trainieren im Team? Wo spielt das vorwiegende Rolle? Ist das dann doch eher bei den professionelleren Clubs oder wie ist da die Erfahrung?
Ja, würde ich nicht sagen. Das ist einfach ein Baustein, der sich ja noch entwickeln kann. Dieses Thema Betreuer ist ja auch immer so ein Thema. Deswegen war es mir halt immer wichtig, mindestens 3 Personen in meinem Trainerteam zu haben. Weil so einen klassischen Betreuer zu finden, ist halt auch immer eine Herausforderung. Dass es einfach dann gelingt, über mehrere Personen diese Aufgaben zu verteilen. Ne? Weil auch eine U16, U17, die in der Regionalliga spielen, muss einen Spielbericht pflegen. Die müssen Klamotten besorgen, die müssen die Kleinbusse gucken, dass sie die bekommen etc. So, und dass einfach die Aufgaben trotzdem in diesem Trainerteam verteilt werden. Und inhaltlich... klar, gelingt das dann im Großfeldbereich auf dem Niveau dann besser, ne? Dass der Torwarttrainer dann nicht nur das Torwarttraining macht, sondern vielleicht auch mal eine Spielform mit anleitet und dann eine Kleingruppe von Spielern anleitet. Aber ich glaube, dass es ein Riesenpotenzial dann ist, auch für den Kleinfeldbereich, wegzukommen vom klassischen, okay, das ist der Cheftrainer und die anderen stellen nur die Hütchen auf und wenn die Form durch ist, sammeln sie die auf. Ne? Weil am Ende geht es immer darum, dass man sich kompetent fühlt und ich glaube nicht, dass man sich kompetent fühlt, wenn man die Kappen am Stapel nach Farben sortieren kann. Ja? Also dazu gehört halt ein bisschen mehr. Ja, aber dann, wenn man diese eine Person im Trainerteam hat, die vielleicht schon ein Stück weiter ist, einfach auch zu befähigen, sieh zu, dass du dein Trainerteam da in Aufgaben bekommst. Mhm. Ergänzend zu diesem Format Trainersitzungen ist das, glaube ich, ein Riesending, ne? Wenn man diese ganzen Orga-Themen auslagert in den Alltag, ne? Wenn man es über eine Cloud löst, wie auch immer, dass man dort natürlich dann auch ein bisschen Dinge vertiefen kann, ne? Über so einen festen Termin. Also da haben wir dann damals auch ein Format etabliert, was immer noch läuft. War immer der erste Dienstag im Monat für alle klar. Und dann wurden inhaltliche Dinge platziert, ja, nicht nur fußballinhaltliche Themen, sondern einfach so auch aus sportpsychologischer Sicht. Da haben wir mit der Lina Krämer einen sehr, sehr guten Austausch gehabt und der immer noch da ist.
Wer ist Lina Krämer?
Erzähl. Eine Sportpsychologin aus Berlin, ja, mit der ich selber sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht habe, so, wo ich noch deutlich jüngerer Trainer war und da war für mich klar, okay, andere müssen auch von diesen Inhalten profitieren, die ja über den Fußballinhalt hinausgehen, ne? Also Rollen in einer Gruppe, ne? Wie geht's einer Mannschaft, wenn sie hinten liegt, welche Charaktere in der Kaderplanung, also so detailliert haben wir es dann gemacht, weil ich sag mal, wie Fußball funktioniert, wussten dann ja irgendwie alle und alle kennen alle Spielphasen, aber gerade dieser Baustein hat eine unheimliche Wirkung und dann wurde halt bewusst darauf mal, ja, Wert gelegt.
Mhm. Während wir plaudern, fällt mir gerade ein total gutes Thema ein, das ist nämlich das Thema Betreuer und Betreuerin, ne? Also das auch da habe ich ja so meine Geschichte früher, niemand, der sagt so, ich würde jetzt gerne ehrenamtlich in den Sport einsteigen, sagt wahrscheinlich, ich würde gerne Betreuer werden, ne? Oder? Also und da muss man eigentlich mal eine Lanze brechen. Was sind das eigentlich für Leute, die so, ich weiß halt, Paul hat einen an seiner Seite so, mit dem er durch dick und dünn geht und so, da müssen wir mal drüber reden, weil das ja eigentlich ein total unterschätzter Job ist, der so großartig ist und ich weiß halt, meine Mutti war auch unsere Betreuerin, ne? Also Tee und Stullen bei Auswärtsfahrten und so weiter und so fort, die hat das geliebt. Was sind das eigentlich für Leute, die da so hinter Betreuern und Betreuerinnen stecken? Das behalten wir mal auf dem Zettel. Ich will jetzt aber kurz wieder zurück zur Schnittstelle FLB-Verein. Du hast es schon mal angedeutet, Fort- und Ausbildungsangebot. Inwiefern habt ihr es schon wahrgenommen? Nehmt ihr es wahr? Wie oft macht ihr sowas im Jahr? Wie sieht da die Zusammenarbeit von Verein und FLB aus?
Wir versuchen also einmal im Jahr einen Trainerlehrgang bei uns selber zu machen, in Schönung. Das ist also, weil wir alle, die neu im Prinzip kommen, dem wollen wir das ermöglichen, dass wir das in Schönung schaffen. Also Hintergrund, ne, möglichst das Angebot so niedrigschwellig zu machen, dass kein Trainer sagen kann, er ist mir zu weit weg oder irgendwie so. Das geht natürlich trotzdem, ne, dass man sich über den DFB-Kalender da einbucht in die einzelnen Weiterbildungen oder ich sag jetzt mal, diese neuen Trainerlehrgänge, die es jetzt gibt, vom Jugendzertifikat und dass sie das dort in Eigenregie machen und auch mal ein bisschen weiter wegfahren. Wir wollen es aber gerne bei uns vor Ort machen. Und da sind wir halt gerade mit Dennis und mit Mario im Austausch und versuchen da gerade den Termin zurechtzuzimmern, wobei es ja mittlerweile gut aufgeteilt ist, finde ich, zwischen einer Praxisphase, also wo man sich sieht und das, was man quasi alles online macht. Also da gehen sie schon mit der Zeit und sehen, dass die Zeitfenster der Trainer dann nicht so groß sind. Das machen sie schon wirklich gut. Und ich glaube, zeigt sich jetzt auch, dass die Erfolge sich ja auch einstellen, trotz oder vielleicht auch wegen den Online-Themen, weil man kommt viel besser geschult, vielleicht auch zum Wochenende hin zu diesem Termin. Also man kann nicht mehr hingehen und sagen, beschall mich jetzt hier von vorne. Also es gibt keine Ausreden mehr, ne, sondern dieses Thema. Und ich habe ja den letzten Lehrgang in Schönow begleitet. Also ich war auch wirklich die ganze Zeit mit da und habe mir das quasi auch angeschaut und sehe halt, was da wirklich passiert. Und das ist wirklich top.
Okay. Da hast du noch eine ganz wichtige Sache gesagt, wieder der Zeitaufwand und was die alles so machen und was alles so verlangt wird. Ne? Mein Sohn hat bei Empor gespielt und ich hatte irgendwann mal so ein paar Trainer abends so ein Bierchen bei mir und dann bin ich fast vom Stuhl gefallen, als die erzählt haben, was sie dafür eigentlich bekommen im Monat. Ne? Wir wollen jetzt nicht in eine große Gelddebatte eintreten, weil das ist ein Problem im Amateurfußball, die Leute vernünftig zu vergüten und irgendwie, was macht ihr bei Schönow, um Wertschätzung zu äußern? Gibt es eine Fahrt, gibt es Feiern, gibt es irgendwie einmal im Jahr einen neuen Trainingsanzug? So? Wie macht ihr das?
Genau, also ich würde bei dem letzten Punkt anfangen, also dieses Ausstattungsthema, es gibt so eine Grundausstattung und von Jahr zu Jahr wird das Equipment sozusagen der Trainer erweitert, also dafür müssen die quasi nichts hinlegen, also die dürfen die Farben, die sie dann für uns auch vertreten, das gibt's natürlich alles gestellt. Wir unterscheiden bei den Trainern zwischen Lizenztrainern, also die wirklich eine Lizenz bei uns haben und die keine haben. Und wir nutzen dann quasi die Fördergelder, die wir bekommen vom LSB und verteilen die sozusagen unter unseren Lizenztrainern. Ah, cool. Am Jahresende wird das dann quasi ausgeschüttet. Und das ist quasi unsere sozusagen Wertschätzung, würde ich sagen, eine finanzielle Wertschätzung in die Richtung. Ansonsten ist es so, wenn die mit ihren eigenen PKWs fahren, die können die Pauschalen abrechnen. Wenn sie waschen, dafür gibt's das ganze Geld zurück. Da versuchen wir also das schon möglichst gering zu halten, dass die noch einen eigenen finanziellen Aufwand da haben. Ja. Aber jetzt, dass man damit reich wird oder das, was so haben, ich kenne es auch von anderen Vereinen, die da andere Summen aufrufen als wir. Das ist vielleicht noch so ein bisschen Zukunftsmusik, weil so eine gute Trainer Vergütung, das würde ich dann wirklich auch so nennen, das muss man schon gut planen und das Geld muss am Jahresende dafür wirklich da sein. Aber ich würde es gerne mal machen, aber da sind wir noch nicht ganz. Es hat wieder was mit den Beiträgen zu tun, ne? Wie entwickelt sie die Beiträge und so.
Ja, ich glaube, wenn ihr mir die DFB-Frage gestellt hättet, ne, das wäre ein Appell von mir gewesen. Lasst einfach mehr Geld nach unten an die Basis durch. Ich meine, ich habe keine Ahnung, um welche Summen es da beim DFB dann wirklich geht, aber man ahnt irgendwie schon so, dass da oben so viel Geld sitzt und und eben, dass alles in der Spitze bleibt, ne, und die Basis einfach unten verhungert. Und wie gesagt, als ich damals gehört habe, das war auch der U19-Trainer von Empor, die haben damals Regionalliga gespielt, die sind Auto gefahren, bis der Arzt kommt. Und ich weiß nicht, will nichts Falsches sagen, aber ich glaube, es ging um 400 Euro im Monat oder so. Ne, wo ich so dachte, Alter, das kannst du doch nicht ernst meinen, weißt du? Und das finde ich irgendwie bei diesen Spitzenverbänden so, das ist einfach ein Appell, guck doch mal, ob das nicht ein bisschen weiter durchsickern kann, dass da unten ein bisschen mehr ankommt. Weil am Ende, auch für junge Leute, geht es ja so ein bisschen um Anreize, arbeite ich jetzt in einer Bar, weißt du, oder werde ich Fußballtrainer, ne, um einfach auch mein Auto und vielleicht mal einen Urlaub bezahlen zu können. Ich finde, das ist ein Thema. Okay, Vereinsvertreter, letzte Frage zu dem Feld Trainer und Trainerinnen. Hast du noch konkrete Wünsche an den FLB, was dieses Feld Trainer und Trainerinnen angeht? Oder ist das eigentlich alles gut aufgestellt?
Also ich würde glauben, die sind von der Manpower da gut aufgestellt. Also wenn wir Anfragen haben, dann funktioniert es sehr gut. Gerade aufgrund des persönlichen Kontaktes auch dorthin oder dass man sich auch über lange Jahre kennt. Das muss man sagen, das ist top und ich kriege auch immer eine Antwort. Also ich könnte jetzt Paul nach der Aufnahme hier etwas schreiben, dass ich was brauche. Dann würde er sich zumindest am Abend zurückmelden. Wahrscheinlich so schnell aufgrund der persönlichen Bindung, aber ich muss sagen, das ist schon wirklich top. Also wenn wir etwas wollen, kommt das auch zurückgespiegelt. Ja, ob das dann immer gleich das ist, so wie wir es nachher final haben wollen, steht auf meinem Blatt, aber erstmal bekommt man eine Rückmeldung, bekommt das Thema, ist irgendwie aufgenommen und wir gucken mal.
Ja, also. Matze, umgekehrt, Richtung Vereine.
Ja, also strukturell, glaube ich, ist ja ein Riesenmeinstein durch diese Jahresplanung, dass einfach die Verbindlichkeit und Planbarkeit für die Vereine da ist und lässt uns halt Spielraum für solche individuellen Sachen. Ne? Es gibt einfach Standorte, die können auch zusätzlich zu dieser Jahresplanung noch einen zweiten Kurs anbieten, ne? Also regionale Besonderheiten. Ich glaube, dass wir da einen Riesenschritt gemacht haben. Ja, mein Wunsch ist dann einfach nur diese Offenheit. Also die spüre ich jetzt hier zu 1000%, aber von den anderen Vereinen in der Region. Also zu sagen, okay, da ist jemand, der macht's ja für die Sache, ne, und macht's jetzt nicht, dass Rot-Weiß-Schönau vielleicht immer in der Oberliga oder Regio spielt, sondern weil es ja nicht realistisch ist, aber dass sich so viele Menschen wie möglich bewegen. Also als ich von dieser Mitgliederzahl gehört habe, da dachte ich, ist ja, glaube ich, nur 400 weggeführt von 03 so. Von der Mitgliederzahl. Und das ist dann so, ne, das sind dann eher so diese großen Vereine, die irgendwie eine Tradition haben, ob es jetzt der FSV ist oder weiß ich nicht, andere Vereine, die mal Regio, Oberliga gespielt haben, das ist eher so abschreckt, ne, dass man was verlieren könnte, sondern dass man von der anderen Seite betrachtet, okay, das ist eigentlich ein riesen Gewinn sein, ne, und dann kann sich doch aus einem Austausch ja auch eine neue Ordnung finden, ne, ist so okay, dass der FSV das dann sehr leistungsorientiert macht, so, und Einheit macht das die Stufe dahinter und dann kommt Schönau und dann ist es ein Dreieck und jeder hat dann seine Daseinsberechtigung. Ne? Und oft habe ich so diese Gefühl, nee, man möchte dem anderen das dann wegnehmen, weil die könnten vielleicht irgendwann mal genauso gut sein wie wir. Und das ist so immer das, was mich so ein bisschen nervt.
Gut, muss auch mal gesagt werden. Jetzt haben wir den Alex nicht jedes Mal hier, deshalb musst du entschuldigen, die letzten zwei Fragen gehen nochmal konkret an dich.
Nicht?
Mal gucken.
Ich habe mir jetzt schon was freigeräumt im Kalender jedes Mal.
Also wir lassen immer mit uns reden, zur Not machen wir auch den vierten Hocker noch klar hier. Ne? Mich würde trotzdem noch interessieren, Rot-Weiß-Schönau, ja, also ich bin auch ein bisschen fasziniert von dem, was du heute Morgen jetzt hier so zum Besten gibst über den Club. Wo geht's in den nächsten Jahren hin für euch? Ist dann doch Oberliga oder Regionalliga angesagt bei Rot-Weiß? Oder?
Ich wollte schon reingrätschen, als Matze gesagt, das ist nicht möglich, aber er sitzt so weit weg.
Was sind die Ziele?
Ich konnte nicht treten. So besonnen weiterzumachen, wie wir es jetzt gerade tun. Also nichts Aufgeregtes. Also wir haben jetzt ja vor anderthalb Jahren den Aufstieg jetzt geschafft, endlich ins Land, was wir vorher wirklich, keine Ahnung, 5-6 Jahre immer versucht haben, immer mit Krampf. Und einem wird immer gesagt, dass man so ein tolles Team hat. Aber am Ende des Tages ist man irgendwie Zweiter oder Dritter und guckt sich an und sagt so, geil. So, und das war, nachdem wir das geschafft hatten, war es dann mal gut, dass wir in der Liga angekommen sind, ein gutes Jahr gespielt haben und jetzt halt merken, wir sind in der Liga angekommen. Es funktioniert nicht alles so, wie es vielleicht die Jahre zuvor war, was vielleicht auch normal ist. Aber das ist jetzt wieder eine Basis, von der man sich wieder neu sammelt, guckt, was haben wir jetzt in den letzten zwei Jahren in der Liga gut gemacht, was haben wir schlecht gemacht, wo wollen wir vielleicht hin? Das war ja auch so ein bisschen so ein Abschnuppern. Vorher kannten wir alle Mannschaften, gegen die wir gespielt haben. Wir wussten, na, die spielen so, die spielen so, die spielen so. Jetzt kommen auch mal neue Mannschaften dazu. Das sind halt auch Mannschaften, die auch mal im nächsten Jahr nicht unbedingt den gleichen Kader haben, wie sie es im Jahr davor haben. Ja, und das sehen wir jetzt bei uns auch so ein bisschen. Sind da so stetig im Wandel, was das Thema jetzt der ersten betrifft. Ja, aber wir müssen halt irgendwie versuchen, den Unterbau, also Thema zweite Männer, Thema dritte Männer. Also wir haben ja da, wir haben ja alle Mannschaften besetzt, also nicht nur erste, zweite, dritte, auch Ü35, Ü40, Ü50, sodass wir dort auch gucken müssen, dass das, was dahinter kommt oder wo wir unseren Schülern mal eine Heimat bieten, auch die Karriere nach der Karriere sozusagen bei den Alten, dass das alles so, dass das ein stimmiges Gerüst ist. So, ne? Also da kann man natürlich gucken, die erste wird immer irgendwie priorisiert, weil sie irgendwie gefühlt das Aushängeschild ist. Alle Jugendspieler wollen hoffentlich mal dahin. Ja, also müssen wir das irgendwie versuchen, ruhig weiterzugehen, die Schritte. Und wir haben so ein paar Positionen jetzt auch neu geschaffen in den letzten 2 Jahren, dass auch dieser Übergang A-Jugend, Männer, zweite, erste, dass das ein bisschen besser funktioniert. Okay. Aber Step by Step, schön unaufgeregt.
Genau, das ist die Überschrift. Unaufgeregt, Schönung, alles klar. Und mich würde jetzt aber, so wie ich dich heute Morgen erlebt habe und dich ja auch schon ein bisschen kenne, interessieren, könntest du dir denn vorstellen, irgendwann auch mal die Seite zu wechseln und zum FLB zu gehen? Kannst du dir eine Verbandskarriere vorstellen?
Nee.
Erzähl, warum nicht? Das kannst du nochmal rauslassen.
Naja, also erstmal ist es nicht, ich weiß nicht, ob die dann jemanden brauchen, der sich mit Finanzen auskennt. Aber ansonsten, nee, das ist, ich bin...
Den braucht man überall.
Also. Ja, also Verband ist für mich auch wie so ein bisschen Konzern. Ich war vorher, vor meiner Selbstständigkeit, auch lange in einem Konzern tätig. Und ich habe mir gesagt, ich will nie wieder einen Chef haben.
Okay.
Und das würde ja da schon mal nicht funktionieren, es sei denn, ich übernehme gleich den Laden, aber das wäre jetzt vielleicht ein bisschen vermessen. Dementsprechend kann ich mir nicht vorstellen, auf die andere Seite zu gehen und dort Tätigkeiten auszuüben, wie es die dort vielleicht gibt. Das wäre, glaube ich, ich kann es mir schwierig vorstellen.
Okay, nee, muss ja auch nicht. Hätte mich nur interessiert, manchmal hat man ja so eine Ambition. Und ich glaube, die Schönauer sind auch ganz, ganz fröhlich, wenn sie dich erstmal noch ein bisschen haben. Ne? Und ihr seid gut aufgestellt im Moment, kann man auch sagen. Also im Moment kein Bedarf, Brösel zu holen. Ich sage euch beide auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass wir heute zusammen waren. Wir fragen in einem halben Jahr wieder nach. Und ich kann auch nach draußen versprechen, wir versuchen jetzt auch mal jemanden zu finden, der das vielleicht nicht ganz so rosarot sieht. Ne? Und dann wird es sicher auch kritischere Stimmen geben, weil sie vielleicht nicht so nah dran sind, weil sie noch kleiner sind und so weiter. Also wir sind da auf der Suche. Mir hat es viel Spaß gemacht heute. Vielen Dank und bis ganz bald. Ciao.
Fand ich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Danke.
Der kommt an! Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn!
Es ist Ivo! Ivo!
Das ist auch schon wieder so eine Frage, die mich nervt.
Ja! Ja!
Es ist mal so üblich, dass die Trainer an der Seitenauslinie durchdrehen.
Zum langen Hafer. Der Podcast vom Fußball-Landesverband Brandenburg.